Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
So gerne ich Zündholz auch endlich mal mit was Positivem beginnen möchte, habe ich gestern Abend und gerade eben schon wieder die Nachricht gelesen, dass in Brandenburg die Eichhörnchen von den Bäumen runterkippen. Also jetzt gerade regnet es zumindest bei mir sehr, sehr stark, da bin ich auch froh drüber, denn diese Eichhörnchen, die sind alle dehydriert. Also man glaubt ja immer, ach ja, die Pflanzen, die dursten, also haben dann Durst, wenn es nicht so richtig regnet wegen dem Klimawandel. Aber das geht runter bis auf die Eichhörnchen, die halt keinen zu trinken mehr finden.
In Brandenburg regnen also die Eichhörnchen. Und Genau. Gleichzeitig hat Herr Musk ja da sein Tesla-Werk aufgebaut. Ne? Entsprechend ist da jetzt ja auch an vielen Stellen das Grundwasser knapp. Spannend, also was da so die Natur alles mitmachen muss. Ich habe ja vor Jahren mal, das fand ich sehr interessant, auf der Republika einen Vortrag gehört, der auch so um Mikrobiologie und so weiter ging und wo man sich tatsächlich keine Gedanken drüber macht. Das nämlich da, also wurde um ganz spezielles, ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, es war jedenfalls ein kleines Tierchen, was sehr bodennah lebt. Und man sagt ja immer so, ja, was bringt es denn, wenn jetzt 1 Grad mehr Wärme ist, doch total albern, warum machen wir da so einen Stress? Aber dieses Tierchen, weil es eben so nah am Boden lebt, reagiert natürlich auch sehr empfindlich auf Veränderungen der Bodentemperatur dauerhaft. Und weil nämlich unter anderem die Spermien dieses Tieres sehr nah dann damit am Boden sind. Und wenn wir wissen es ja bei Männern, wenn die entsprechend erhitzt werden, die Spermien, dann sind sie auch ganz schnell zeugungsunfähig. Und genau das ist bei diesem Mikrotierchen da jetzt eingetreten. Und das heißt natürlich, dass zum Beispiel die Nahrungskette, in der dieses Tierchen war, entsprechend unterbrochen ist. Also wenn dann die drüberstehenden Tiere nicht schnell was anderes finden, ist dann damit auch plötzlich was sehr Empfindliches gestört. Und interessant, welche Perspektiven das alles mit sich bringt.
Aber Grundwasser, da habe ich jetzt letztens gelesen, dass Red Bull, meine ich, sogar viel, viel mehr Grundwasser anzapft als Tesla. Ist ja auch mal so ein Gedanke, ne? Also wir nehmen das Grundwasser weg, um daraus Energy Drinks zu machen. Wie in Idiocracy, dem Film, wo hinterher auch Energy Drink, damit werden die Pflanzen gegossen und man wundert sich, warum da nichts mehr wächst und so. Ja, ich hoffe, wir steuern darauf nicht zu.
Aber das ist in der Tat wichtig, mal so festzuhalten. Alle Welt redet ja immer davon, dass die Wirtschaft ja so besonders unabhängig sein möchte von allem und entsprechend auch, wenn man die Wirtschaft in Ruhe lässt, dann geht es der Wirtschaft am besten, bla bla bla. Ja, dann würde ich mir aber auch wünschen, dass sie umgekehrt uns auch in Ruhe lässt. Weil wenn genau das nämlich passiert, dass unsere Lebensgrundlage mal ebenso für lau geklaut wird, denn dann habe ich nämlich ein Problem damit, nämlich mit der Vollkostenrechnung. Also dann, wenn man im Prinzip alles berücksichtigen muss, was dazu führt, dass dieses Unternehmen dann einen Erfolg hat. Wenn dieser Erfolg darauf beruht, dass man uns ausraubt, dann ist da irgendwas schiefgegangen.
Ja, das klingt immer entweder hippie-mäßig oder man wird gleich als Kommunist abgestempelt, wenn man sagt, alles hängt miteinander zusammen und alles wird da irgendwie voneinander beeinflusst. Denn es ist ja auch so, wie man halt nicht, sagst du ja auch immer so, man kann nicht politisch sein, weil alles irgendwie politisch ist. Ne? Also was ich esse, was ich trage an Klamotten, welche Bildung ich erhalte, das ist alles irgendwie Teil der Politik. Ich habe gerade eben noch so ein Reel gesehen mit Jennifer Lawrence, wo sie drüber gesprochen hat, dass man ja vor Jahren so eine Kapsel doch ins Weltall geschossen hat mit lauter, so menschlichen Spielereien drauf. Also so von wegen, wenn die Aliens das mal finden, dann sehen die, welche Musik wir hören, falls sie die Technik haben, um das abzuspielen. Und man hat da sich irgendwie bemüht zu zeigen, wo die Erde ist, falls die Aliens Kontakt aufnehmen wollen. Dann hat sie zu Recht gesagt, ob das so eine gute Idee ist und das sei auch ihre Adresse. Sie wäre da gern mal gefragt worden. Und dann habe ich auch gedacht, ja, irgendwie vergessen ganz viele Leute immer, dass wir alle mit drin hängen jetzt. Ob Aliens diese Kapsel finden oder nicht, halte ich jetzt auch eher für unwahrscheinlich, aber ist ein ganz nettes Beispiel dafür.
Absolut. Und wir kommen ja noch im Rahmen unserer heutigen Ausgabe auch zu einem Thema, wo gewisse Daten einfach abgesaugt werden, die uns alle betreffen. Und deshalb müssen wir da, glaube ich, alle viel mehr Sorge haben und auch viel sensibler werden.
Ja, also jetzt kann man doch echt mal sagen, denkt an das Sperma. Um mal wieder den Kreis zu schließen zum Anfang.
Sehr toll, ja, damit man auch so ein bisschen mal so ein anderes Zielpublikum anspricht.
Ja, vielleicht wird das ja von der KI dann auch entsprechend sortiert. Das wäre ja auch ganz spannend. Naja, vielleicht fangen wir besser mal mit unseren Themen an.
Mit Feuer spielt man nicht.
Ja, und so humorvoll das eingestiegen ist, unser Podcast, so traurig wird es jetzt, denn ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, der Stiftungsdirektor der Gedenkstätte Buchenwald, Professor Dr. Christian Wagner, hatte jetzt für Aufsehen gesorgt, weil er hatte auf Blue Sky gesagt, dass er ein Fernsehteam da hatte vom ZDF und er wollte eigentlich über Geschichtsrevisionismus sprechen, also im Prinzip den Trend, dass man Geschichte vermeintlich anders plötzlich darstellen möchte, als sie passiert ist, und hat in dem Zusammenhang dann auch die AfD erwähnt und hat gesagt, ja, die haben das ja quasi perfektioniert, diesen Geschichtsrevisionismus, beziehungsweise sie wollen ihn auch weiter forttreiben, dass quasi Geschichte umgeschrieben wird, dass Deutschland nicht mehr das Land der Täter ist und so weiter und so fort. Und dann, und das ist jetzt der Hammer, hat der Stiftungsleiter von der Journalistin oder von dem Journalisten gesagt bekommen, er sollte besser nicht die AfD erwähnen in seinem Statement, weil dann würde die Gefahr relativ groß bestehen, dass dieser Beitrag nicht vom ZDF angenommen bzw. gesendet wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist zu Recht wie ein Donnerhall durch die Medien gegangen, weil das ist wirklich vorauseilender Gehorsam und vorauseilender Kniefall, wie ich ihn immer befürchtet habe, aber nicht für möglich gehalten habe.
Ja, also das ZDF hat ja inzwischen auch eine Stellungnahme abgesetzt, streiten die Vorwürfe, und daraufhin hat ja der Gedenkstättenleiter dann auch gesagt, naja, es war halt schon implizit vorhanden, eben, dass er nicht über die AfD sprechen soll, weil er ja über die Vergangenheit sprechen soll. Also total verrückt, das irgendwie so zu beschreiben.
Ja, und vor allen Dingen das ZDF verkennt ja auch, was so, sag ich mal, so klassisch Redaktionskultur vielleicht ist. Das fängt ja sehr viel früher an als das, was dann offiziell so ein Unternehmen dann irgendwie im Rahmen einer Pressemitteilung dann veröffentlicht. Da geht es ja viel eher schon um so nicht ausgesprochene, ja, Gesetze, Verbote, wie auch immer, oder um eben vorauseilenden Gehorsam. Das sind ja viele Dinge, die auch gar nicht so im ersten Moment offensichtlich sind, sondern, also das hat man ja gerade in anderen Redaktionen auch erlebt, da entsteht dann plötzlich durch einen Chefredakteurswechsel oder überhaupt durch einen Wechsel von gewissen Führungsleuten dann plötzlich so ein neuer Wind, so eine neue Kultur. Und ganz extrem war das ja zum Beispiel bei der NZZ, Neue Züricher Zeitung, die hat ja 2018 rund um so dieses Jahr einen Wechsel gehabt und da gab es dann plötzlich auch einen Wechsel auch der Meinungskultur. Auf einmal wurden gewisse Themen dann nicht mehr gebracht, beziehungsweise wenn man sie brachte, wurden sie eingestampft und umgeschrieben. Man sprach auch von Zensur dann plötzlich. Also im Prinzip alles das übrigens, was die Rechten einem auch immer vorwerfen, ne, dass man eigentlich wieder Zensur betreibt, ist ja übrigens meine These. Alles das, was die Rechten uns vorwerfen, haben sie eigentlich im Stillen vor. Und deshalb ist das mal sehr schön zu sehen, ne, was die so tatsächlich alles vermeintlich für möglich bei uns halten und gleichzeitig eben eigentlich vorhaben. Auf alle Fälle ist das für mich, wenn ich so auch andere Dinge sehe in den Öffentlich-Rechtlichen in letzter Zeit, echt ein Warnsignal, weil es ist ja eben nicht nur dieser Vorfall, es ist auch Hallervorden in der ARD gewesen, es war auch Thilo Mitschke, ja, dieser unsägliche Vorfall, wo er ja quasi so die Bro-Kultur inklusive Frauenverachtung ins Öffentlich-Rechtliche bringen sollte. Also ich weiß nicht, also ab wann müssen wir denn dann richtig Alarmglocken? Also erst wenn das ZDF dann sagt, offiziell in einer Pressemitteilung, ja, wir sind von rechts übernommen, also das werden die auch nie tun.
Ja, also ich glaube auch, also dass Medien so Einfluss auf die Politik nehmen, das haben wir alle inzwischen auf dem Schirm irgendwo, hoffe ich zumindest. Ich sag nur, please stärke die FDP. Das hat der Döpfner an die Bild-Zeitung quasi als Agenda gegeben hat vor der vorletzten Wahl. Allerdings hat man da viel im Kopf, das sind ja die privaten und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das sind ja die, die irgendwie ein Neutralitätsgebot haben. Was ich ja auch mal so ein bisschen in Frage stelle, ne? Wie neutral kannst du wirklich sein, wenn du ja irgendwo in der Kultur drin bist und in der Gesellschaft drin bist, die dich geprägt hat. Aber gut, ja, aber wie du schon sagst, diese ganzen kleinen Ausreißer, die da drin waren, und Thilo Mischke wirkt jetzt erstmal gar nicht wie ein großes Thema, und es regt mich ja bis heute auf, dass da alle über sein Buch geredet hatten, wo er da mit irgendwie ganz vielen Frauen geschlafen hat, was aber irgendwie als Roman verkauft wurde. Während er ja eigentlich sogar so Sachen gesagt hat wie in der Urmensch, also in der Biologie sei verhaftet, dass der Mann vergewaltigt oder sowas. Also das hat er ja in Podcasts erzählt und das war ja viel, viel schlimmer, als dieser Roman überhaupt je war. Ja, aber genau, diese ganzen kleinen Ausreißer und auch die Reaktion auf die Kritik auf Hallervorden jetzt zuletzt, das sind alles so, so Hinweise, die man sammeln kann in den letzten Monaten darauf, dass da einfach ein anderer Wind weht. Plus, man hat ja auch schon von Redakteuren, Journalisten von Phoenix zum Beispiel, was ja zu ZDF gehört, auch schon gehört, dass da inzwischen ja Meinungen unterdrückt werden sollen oder gewisse Themen nicht mehr besprochen werden sollen. Und die wehren sich ja kräftig dagegen. Also man hört immer wieder von verschiedenen Leuten, die da für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, dass da inzwischen ja, ein ganz anderer Wind eben aufgezogen ist. Und das hast du ja auch, Herr Prominenter.
Das stimmt.
In der Frankfurter Rundschau habe ich es doch gesehen.
Ja, ja, genau. Ja, das war eine Anfrage. Ich hatte ja unter anderem mein Statement dazu auf LinkedIn gegeben und dann hatte sich eine Journalistin gemeldet und wollte dann zu einem Statement von mir, wie ich das denn einordne, also diesen Vorfall da mit dem Gedenkstellenleiter, weil in der Tat, also für mich ist das wirklich die nächste Zündstufe. Ich erinnere mich, ich war ja in meinem allerersten Leben klassisch Journalist. Einer meiner ersten, also da war ich glaube ich 17 oder 18 oder irgendwie sowas, einer meiner ersten größeren namhaften Interviewpartner war damals Klaus Bettnatz. Ich weiß nicht, wer ihn noch kennt, die Älteren werden sich erinnern. Er war mal Mr. Monitor, also der die Monitor-Sendung geleitet hat, so ein ganz seriöser Typ irgendwie so mit Scheitel und also immer so ne, ganz, ganz auch über jeden Zweifel erhaben. Und der war auf Lesereise und dann habe ich ihn abends interviewen dürfen vor seiner Lesung und habe ihn danach noch so gefragt, ne, so was er denn mir so empfehlen kann als Journalist und so weiter. Und auf alle Fälle kam dann der Spruch irgendwann von ihm, den Mächtigen unbequem sein wollen. Das sei Wesenszug von Journalismus, vor allen Dingen Wesenszug von öffentlich-rechtlichem Journalismus. Und wenn Kritik kommt, und das war ja auch so ein bisschen implizit in diesem Fall mit dem Gedenkstellenleiter, es sei wohl so auch so ein bisschen der Hinweis gekommen seitens der Journalisten da, dass sie Angst haben vor Shitstorm und vor Negativkritik und so weiter und so fort. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich Teil der Jobbeschreibung. Ja, also letztendlich Kritik zu bekommen für die eigene Arbeit, das ist eigentlich ja DNA des Jobs. Also das ist nicht angenehm, das weiß ich auch. Also wie gesagt, als ich früher da als Journalist gearbeitet habe, unter anderem ja anfing so bei Tageszeitungen, da war da schon immer eine Nummer, wenn man irgendwie mal einen Leserbrief bekommen hat, der ihn dann zerrissen hat. Und komischerweise, und das muss ich auch sagen, war so ein Leserbrief oder zwei oder drei dann auch plötzlich ein enormes Politikum in der Redaktion, wobei man sich dann im Stillen fragte, ja, wie viele haben denn eigentlich den Artikel für gut befunden, dass man das mal hätte gegenrechnen müssen. Aber also so negative Kritik wirkt schon, keine Frage. Aber gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss doch diese Beinfreiheit besitzen und auch die Rückendeckung bieten, dass man trotz dieser Negativkritik und trotz des Shitstorms in seiner Spur bleibt.
In der Tat. Ich habe aber letztens auch einen Podcast gehört, ist schon ein paar Wochen her. Da haben auch Journalisten, ich weiß gerade nicht mehr, welcher Podcast das war, aber ich glaube, es war ein Zeit-Podcast. Die haben ja mehrere. Und die haben dann auch einen Experten gefragt, ja, aber was machen wir denn jetzt noch? Weil wenn wir jetzt irgendwie anders berichten, dann werden wir sehr schnell in die linke Ecke reingedrängt. Und da, also sowohl der Experte als auch ich haben, glaube ich, synchron den Kopf geschüttelt in dem Moment, weil ich mir auch denke, das müsst ihr doch aushalten. Also wenn ihr einfach auf dieses Ergebnis kommt, dann nochmal zu überlegen, ob du dann in die linke Ecke gestellt wirst. Also wie schwach kannst du dich denn einsetzen für deinen Job, wenn du sagst, das ist die korrekte Schlussfolgerung meiner Ansicht nach, die meine Recherchen ergeben haben, dann ist das einfach so. Du würdest ja auch nicht, wenn du in irgendeinem Punkt irgendwie den Leuten, die eher rechts im Spektrum stehen, Recht geben musst, würdest du es ja auch nicht zurückhalten. Also ja, ich glaube halt, oder ich weiß ja auch, dass inzwischen ganz viele Leute in Social Media sehr gut vernetzt sind und sehr organisiert sind. Also das sieht man gerade in der rechten Bubble, die wirklich vielen viel voraus sind, was die Online-Welt angeht. Die sprechen sich ja dann auch ab und schicken dann die Online-Armee von Bots zum Beispiel, aber auch von echten Accounts, Richtung dieser Profile auch von Nachrichtennetzwerken oder jetzt auch von Zeit oder Focus oder FAZ und so weiter. Und wie du jetzt diesen einen oder die zwei Leserbriefe, die da früher eingetroffen sind, in der Redaktion beschrieben hast, das ist natürlich heutzutage eine gefühlte Übermacht online, weil einfach die Hürde viel geringer ist. Du musst auch viel weniger schreiben, du musst nicht noch zum Briefkasten laufen dafür. Aber ich finde, das muss man aushalten. Zwar immer überlegen, haben die Leute recht und sich reflektieren, aber wenn man dann feststellt, ich habe sauber recherchiert und sauber geschrieben, dann fein.
Man muss vor allen Dingen checken, dass das ja auch alles Fake sein kann. Ne? Also ich meine, diese ganzen Reaktionen, die vermeintlich dann online kommen, wie viel ist davon Bots, wie viele sind da irgendwelche Trolle, die das noch nicht mal inhaltlich wirklich gelesen haben, was du da schreibst, sondern einfach dich niedermachen wollen. Dass das nicht schön ist und dass das vor allen Dingen dann auch was mit dir als Journalist macht, also oder als Journalistin, wenn du da entsprechend Kritik aushalten musst, vielleicht sogar so weit, dass sie dann, je nachdem wie lokal dann das Medium ist, dass sie dann sogar sagen, ich weiß, wo du wohnst und so weiter. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen, dass das richtig, richtig heftig ist. Aber umgekehrt müssen wir Vernünftigen, wir, die wir in der Mitte der Gesellschaft sind, uns umso mehr dann vor solche Leute stellen und sagen, wir finden es aber gut, dass solche Journalisten, Journalistinnen schreiben und auch entsprechend unabhängig dies tun können. Bei aller Kritik, also ich meine auch, wie gesagt, wenn man als Politiker kritisiert wird von Journalisten, Journalistinnen, dann ist das okay. Und dann ist das sogar eher die Regel als die Ausnahme.
Ich glaube, wir hatten letztens erst die Unterhaltung, da kam mir nämlich der Gedanke, was für Sicherheitsnetze haben eigentlich solche Journalisten, die sich regelmäßig da irgendwie mit ihrem Namen in auch gewisse Kreise begeben, um da investigativ irgendwas rauszufinden und so weiter. Ich frage mich halt wirklich, gibt es da in den Redaktionen irgendwas? Wird da zumindest mal drüber gesprochen? Sagt man auch, im Zweifel stellen wir uns vor dich? Oder ist man da total blank? Weil dann kann ich auch verstehen, dass so ein Journalist vor allem, wenn er vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, vielleicht in seinen 20ern ist oder so, da auch schnell zurückschreckt heutzutage, sich da ins Feuer zu begeben, wenn niemand kommt, um zu löschen.
Ja, da sagst du was. Ich hatte nämlich jetzt vor ein, zwei Tagen gesehen, dass die Wochenzeitung Kontext, ich kenne die offen gesagt nicht, aber es ist eine spendenfinanzierte und werbefreie Wochenzeitung wohl für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, ansässig in Stuttgart. Und die hatten wohl über einen Rechtsextremen berichtet, da entsprechend auch Chatprotokolle veröffentlicht, weil es da irgendwie auch um stadtbezogene Dinge ging. Und die haben jetzt in zwei Instanzen vor Gericht Recht bekommen, dass sie das durften, jetzt beim Oberlandesgericht nicht Recht bekommen. Sie müssen jetzt ganz viel Geld zahlen dafür, Schmerzensgeld oder wie auch immer. Jetzt wollen sie zum Bundesgerichtshof gehen. Aber das zeigt mir, also dieses Team, das hält zusammen und das Team sagt auch, das kann doch so nicht sein. Umgekehrt sind sie jetzt gerade ein bisschen am Überlegen, wie sie das Geld zusammenkriegen. Aber also das sind genau solche Momente, wo wir natürlich Obacht geben müssen und wo wir sagen müssen, Leute, das muss uns was wert sein, dass die unabhängig berichten dürfen. Und bei allem Schmerz, den man da individuell erlebt, wenn man sagt, die gehen aber gerade gegen mich vor, kann ich nachvollziehen. Aber umgekehrt ist es eben der Tod einer Demokratie, wenn wir quasi die vierte Gewalt im Staate, nämlich das sollen ja die Medien sein, die sollen unabhängig von den anderen Gewalten sein, wenn die entsprechend so gestutzt wird. Und ich erinnere mich auch, dass ich gehört habe, dass tatsächlich einige Journalisten, die in so Talkshow-Redaktionen arbeiten, auch schon gesagt haben, ja, wir würden gerne mehr Faktenchecks machen, beziehungsweise von mir aus auch Live-Faktenchecks, aber in der Regel, und das klang so irre, sind die Ergebnisse dann meistens eher linksorientiert, beziehungsweise Fakten würden dann als linksorientiert ausgelegt werden von gewissen Kreisen. Und dann würde man ja die Kritik haben, dass man entsprechend dem linken Spektrum irgendwie beisteht, was ja totaler Quatsch ist. Ich meine, also Fakten sind Fakten erstmal und es gibt auch keine alternativen Fakten, beziehungsweise natürlich in rechten Kreisen, aber gewisse Themen sind einfach unabhängig von einer Parteilinie zu sehen. Also dass ich zum Beispiel dass sich zum Beispiel unser Klima erwärmt, das ist einfach Fakt. Und auch die Herleitung, auch wenn das zwar einige kritisieren, 99,9% der Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen, das ist menschengemacht. Und dementsprechend müssen wir da nicht mehr drüber diskutieren, dass 0,01% der Menschen sagen, oh nee, das ist aber vielleicht dann doch nicht so. Und diese Fakten würde ich mir wünschen, dass man sie live in Talkshows einspielt. Aber wie gesagt, die haben Schiss davor, dass sie dann die Kritik haben, entsprechend links zu sein, die Redaktion. Was ja auch wieder zu diesem, ich glaube, wir hatten es schon mal in einer anderen Folge, zu dieser Umfrage passt, dass angeblich ja so viele Redakteure und Redakteurinnen linksorientiert seien. was ja auch wieder Quatsch ist. Aber du siehst, so ja, zieht so allmählich dieses rechte Gift der Verachtung und der Hetze selbst in so Redaktionen ein.
Ja, und die Redakteure, die da vielleicht auch noch so bei den Fakten bleiben wollen, die gucken einem dann mit, oder die gucken dann mit großen Augen die an, die ihnen die Vorwürfe machen und sagen, ja, aber ich wollte doch nur, und merken gar nicht, dass es da inzwischen um eine ganz andere Agenda geht. Das ist halt auch irgendwie sehr tragisch. Ja, was machen wir jetzt damit?
Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass wir alle, die wir, sag ich mal, es können, in unabhängige Medien investieren, beziehungsweise sie vielleicht sogar unterstützen, dass wir vor allen Dingen auch nicht in diese ja doch schnelle Kritik verfallen, dass generell öffentlich-rechtliche Medien alle scheiße sind. Denn vom Grundsatz her sind sie das überhaupt nicht. Und letztendlich den Leuten, die journalistisch arbeiten, die das auch wirklich mit einem gewissen Einsatz tun, denen den Rücken stärken, durch Abos oder was weiß ich was, und entsprechend einfach da hoffen, dass das nicht überhand nimmt, dass die da eingeschüchtert werden und dann irgendwann gewisse Themen einfach nicht mehr bringen, weil sie Angst haben.
Genau, und falls jemand zuhört, der irgendwas über diese Sicherheitsnetze weiß oder irgendwie, wie man den Reportern intern auch den Rücken stärkt, also ich meine jetzt nicht sowas wie Reporter ohne Grenzen oder so, was ja auch eine ganz tolle Geschichte ist, aber vielleicht gibt es da ja irgendwelche Konzepte, über die man auch mal reden könnte, wo sich der eine oder andere für seine Redaktion dann auch was abgucken kann. Das wäre ja auch mal ganz spannend. Dann gerne einfach melden.
Wo Rauch ist auch Feuer. Wo Rauch ist auch Feuer, sagen sie. Ja, das weiß man ja gar nicht. Es gibt ja Rauchentwicklungen völlig ohne Feuer. Mal gucken, wie sie sich da, weil irgendwas haben sie sich ja dabei gedacht.
Jeden Tag 3 neue News mindestens aus den USA von diesem Chaos-Trupp, der sich Regierung nennt. Unter anderem ja auch von dem Kennedy, der überraschend dort ja Head of Gesundheit geworden ist, was mich auch immer noch, also das ist ja jemand, der die Nützlichkeit von Impfungen geleugnet hat ganz oft oder eben gegen Impfungen gehetzt hat, auch was Corona angeht, also gegen Corona-Impfung war. Jetzt letztens hat er seine Hetze gegen Masern zurückgenommen, kurzzeitig zumindest, weil die USA gerade einen enormen Ausbruch an Masern erleidet. Tatsächlich. Und ja, jetzt hat Kennedy doch erst bezüglich Autismus gesagt, dass er bis September 2025 alle Ursachen davon erforscht haben möchte, wo sich die Wissenschaft garantiert auch gefragt hat, ach so, jetzt hat unsere Forschung auf jeden Fall eine Deadline, so funktioniert es eigentlich nicht, aber gut. Und gestern, meine ich, oder vor kurzem hat er ein Interview gegeben, indem er gesagt hat, Kinder, die Autismus haben, das wären ja Menschen, die niemals Steuer zahlen würden, die würden niemals einen Job ausüben, was ja totaler Quatsch ist. Also abgesehen davon, dass sehr, sehr viele Menschen mit Autismus, was ja auch ein Spektrum ist, im Arbeitsmarkt unterwegs sind, also ist es ja auch, selbst wenn er da an eine schwere Behinderung glaubt, ein Satz, den man eigentlich niemals bringen sollte. Das hat auch was von, ja, von wie nennt man das dann, Nützlichkeitsökonomie?
Ja, zumindest ist es sehr entlarvend, wie er denkt und wie er glaubt. Also A, wie er glaubt, dass Wissenschaft funktioniert, wie du sagst, mit der Deadline. Und B, warum gibt es ausgerechnet das Thema jetzt gerade als das Wichtigste in seiner Amtszeit? Also das klingt alles so ein bisschen verdächtig, vor allen Dingen, wenn man darauf schaut. Also ich meine, solche Menschen, die mit so einer Gesinnung Politik machen, die gab es ja schon mal. Ich erinnere nur an die NS-Zeit. Da wurden ja auch Menschen, die dann irgendeine Behinderung hatten, ganz schnell aussortiert. Und jetzt gibt es ja tatsächlich auch einige, die sagen, durch so ein Register, was er da anlegen möchte mit Menschen, die Autismus haben, dass damit ja natürlich ganz schnell auch Listen für eventuelle Deportationen erstellt werden. Das Gefährliche ist vor allen Dingen, und das finde ich, also ich meine, das an sich ist schon ein Skandal, aber das Gefährliche, und das ist eigentlich, deshalb finde ich es so gut, dass wir darüber reden, das ist eigentlich so ein Paradebeispiel, wie schnell sowas dann auch kippen kann. Das Gefährliche ist nämlich, dass die nicht nur offizielle Diagnosen dann damit reinbringen wollen, sondern sie wollen unter anderem auch, ja, letztendlich Daten von privatwirtschaftlichen Unternehmen, unter anderem auch von Meta und Co., also von Social-Media-Unternehmen nutzen und dort User und Userinnen, ob sie eventuell aufgrund ihres Surfverhaltens gewisse Merkmale aufweisen, die tatsächlich dann zu dieser Diagnose führen können. Also das ist quasi wie so eine Art predictive, also so eine Art vorauseilende Diagnostik, die man da über ein gewisses Surfverhalten herausfinden möchte, was natürlich total gaga ist, weil erstmal kannst du aus ganz anderen Gründen vielleicht diese Seiten besucht haben Oder wer sagt denn eigentlich, nach welchen Kriterien dann, also welche Seiten letztendlich dazu führen, dass diese Diagnose gestellt wird? Ja, das wiederum zeigt ja auch, mit welcher Willkür diese Menschen vorgehen und wie letztendlich wir, die wir glauben, wir haben ja nichts zu verbergen. Das ist ja immer so der Klassiker. Wieso? Es kann doch jeder alles von mir wissen. Ich habe doch nichts zu verbergen. Ja, darum geht's doch gar nicht. Man kann ja gar nicht so schief denken, wie die dann plötzlich sich Konstellationen zusammensuchen, anhand deren sie auf einmal erkennen, dass du angeblich dann auch Autist bist oder andere Erkrankungen hast. Das ist letztendlich die Gefahr, denn so rational, wie wir immer denken und sagen, na ja, komm, das wird schon nicht so schlimm und ich tue doch nichts, ich bin doch ganz normal. Also in dem Moment, wo die Rahmenbedingungen neu setzen und neu bestimmen, was normal ist, kannst du plötzlich ganz schön unnormal sein. Und allein deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Daten A, nicht stumpf in unser Netz stellen und B, vor allen Dingen, wenn wir sie entsprechend ins Netz gestellt haben, dass sie da auch sicher sind.
Ja, also ich meine, jetzt ist ja auch Unbewusstes ins Netz stellen. Ich denke mir ja seit Jahren, ehrlich gesagt, wenn sich irgendjemand mal meinen Suchverlauf anguckt, ich bin dann wahrscheinlich sehr schnell auf sehr vielen Terrorlisten, einfach weil ich immer, sobald ich irgendwas nicht kenne, das dann eintippe und dann, ach ja, was ist das denn? Ich weiß noch, wie du mal vor Jahren von einer Seite gesprochen hast. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die hieß. Und ich wusste gar nicht, was das ist und wollte das dann gerade eingeben. Und dann hast du mir quasi das Handy aus der Hand gerissen und hast gesagt, nein, auf keinen Fall. Weil es eine Seite war, die man eigentlich nicht besuchen sollte. Ja, also deswegen, das geht ja viel schneller, als man denkt. Und das gilt ja für so viele Sachen. Auch die ganzen Leute, die ihre Kinder online stellen, ne, wo inzwischen ja auch KI dann eben die Gesichter sich nimmt und dann in Kinderpornos transferiert. Also nicht KI selbst, sondern Leute, die KI anweisen, das zu tun. Wo ich ja dann auch Leute habe schon in meinem Bekanntenkreis, die sich dessen bewusst sind und deswegen ihre Kinder nicht mehr auf Instagram hochladen. Dafür sehe ich die Kinder aber ständig in ihren WhatsApp-Stories und dann muss ich auch sagen, ja, WhatsApp gehört auch Meta. Das ist auch auf dem Server dann drauf. Also wenn wir jetzt über Meta und Daten sprechen, ich weiß gar nicht, ob wir dann nur an Instagram und Facebook denken sollten, sondern auch alle Daten, die wir in diesen Chats auf WhatsApp verschicken. Also soweit könnte das ja dann gehen, je nachdem, wie autoritär so ein Regime wird. Und USA, da ist halt gerade sehr, sehr viel möglich.
Ja, wir sehen ja vor allen Dingen auch, wie schnell solche Unternehmen kippen. Ne? Also man dachte bis gerade noch, das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, die werden sich auch entsprechend da staatlich gar nicht so reinreden lassen. Und auf einmal machen sie einen Kniefall vor Trump und öffnen quasi ihre Schatulle, die kostbarsten Datensätze hat. Im Übrigen frage ich mich gerade, welche Seite du meinst, die ich da damals dir empfohlen habe, aber ich komme halt noch nicht drauf.
Ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, aber war es irgendwie Rotten oder so?
Ah ja, Rotten.com, genau. Ja, also das ist tatsächlich eine Seite, wo ich mir auch habe sagen lassen, dass die, ich glaube, da geht es irgendwie um
Leichen?
Ja, nee, oder um Todesfälle oder um unglückliche.
Ja, und ich glaube, ich wollte damals mit dem Diensthandy da drauf.
Also ja, genau, irgendwie sowas war das, genau. Ne? Also,
als wir uns noch in einer Anstellung befunden haben.
Ja, genau. Da habe ich gesagt, bitte nicht. Aber unabhängig davon, also das sind ja wirklich aktive Suchen, da kann man ja noch sagen, okay, aktiv kann ich das ja auch verhindern. Aber viele Sachen, die wir geben, zum Beispiel Bewegungsdaten, ja, die sind einfach so abgerufen. Ich erinnere mich, da gab es mal irgendwann eine Reportage, wo man geguckt hat, die 10 häufigsten Apps, die man so nutzt am Tag, und da war dann, was weiß ich, nicht nur WhatsApp und so, sondern auch der Wecker oder die Uhr oder was weiß ich, irgendwelche Planungs-Apps. Man hat geguckt, wie viele Unternehmen ziehen daraus Daten ab. Und ich glaube, man kam insgesamt auf 150 Unternehmen, die unabhängig davon, ob du es jetzt nun machst, also ob du es jetzt aktiv machst oder nicht, da sich Daten rausziehen. Und das ist doch die Gefahr. Ne? Also allein durch deinen Suchverlauf ist das eine. Aber wenn du deine Bewegungsdaten noch dazu gibst, bist du plötzlich ein wirklich gläserner Kunde. Und wenn der am anderen Ende das entsprechend wohlwollend tut, dann wird er darauf Rücksicht nehmen, dass du da auch weiterhin entsprechend sein darfst. Aber wenn du natürlich alles preisgibst als Unternehmen, was du von Daten hast, ich erinnere nur, dass jetzt unter anderem wohl auch die amerikanische Grenzbehörde mit KI wohl arbeiten möchte, die, wenn du am Flughafen angekommen bist, just in time durchforsten kann, welche Postings du so in deinem Leben auf Social Media gebracht hast. Und wenn das dann irgendwas ist, was du gegen Amerika gesagt hast, kann es sein, dass du entsprechend nicht nach Amerika reingelassen wirst.
Schönen Gruß an alle deutschen Influencer, die jetzt übrigens zu Coachella geflogen sind. Kann ich immer noch nicht fassen.
Das sowieso. Ich frage mich vor allen Dingen auch, wie kann es sein, das wird meines Wissens nach jedes Jahr gesagt, dass dieser dass der Betreiber dieses Festivals auch so ein Rechtsextremer ist, der auch entsprechende dubiose Organisationen unterstützt. Also unabhängig davon, dass man da jetzt dieses Land unterstützt, durch seinen Besuch hat man halt auch durch den Besuch dieses speziellen Festivals auch nochmal jemanden finanziert, der diese Bewegung des Trumps und Co. dann fortsetzt. Also ja.
Ja, das heißt jetzt auch gar nicht, dass wir beide all das überhaupt nicht irgendwie tun. Ne? Ich glaube, vieles passiert dann auch unbewusst. Also ich benutze zum Beispiel auch sehr intensiv WhatsApp. Ich bin mir aber dessen sehr, sehr bewusst. Und ich weiß, falls in Deutschland irgendwas kippt, sollte ich vielleicht sehr schnell tätig werden mit Fluchtplänen oder sonstiges. Aber das ist auf jeden Fall sehr übel, zumal, jetzt mal, um dann wieder zu Kennedy zurückzukommen und Autismus und eventuellen Menschen, die keine Steuern zahlen. Die AfD versucht ja auch so langsam in Deutschland die Grenze aufzuweichen. Mit so langsam meine ich nicht vor kurzem, sondern 2018 zum Beispiel gab es ja eine kleine Anfrage von der AfD an die Bundesregierung, wie sich die Zahl der Behinderten in Deutschland seit 2012 entwickelt habe, und zwar insbesondere die durch Heirat und innerhalb der Familie entstandenen. Daran schloss sich dann die Frage an, wie viele dieser Fälle einen Migrationshintergrund hätten.
Ja, und halt auch, es gab eine andere Anfrage noch, da ging es um die volkswirtschaftlichen Verluste durch die nicht genutzten Erwerbspotenziale von Menschen mit psychischen Erkrankungen und Beziehern von Erwerbsminderungsrente. Also man wollte ganz gezielt wissen, ne, wer ist denn in Anführungszeichen unnützes Leben? Und das ist ja eine Sprache oder letztendlich auch eine Ideologie, die wir eben aus der NS-Zeit wiederum kennen. Daran angeknüpft kann man ja auch nochmal erwähnen, dass Herr Linnemann ja auch vor einiger Zeit erst gefordert hat, man solle doch mal bitteschön ein Register auflegen mit Menschen, die auch eine psychische Erkrankung haben. Und also mir wird echt Angst und Bange, wenn ich so sehe, mit welcher Leichtigkeit da plötzlich ja solche Register angelegt werden. Vor allen Dingen, man kann das ja immer irgendwie begründen, also jetzt ja auch diese Autismusgeschichte in den USA, die wird ja dann so begründet, ja, ich mache das ja nur, um das Thema Impfschaden nochmal zu beleuchten, und wenn wir dann das Register haben, ist es ja vielleicht auch besser für alle und so weiter. Also klar, ich kann alles mit jedem Register so erklären, dass es wirkt, als sei es für uns alle gut, aber wir wissen eben auch gerade diese Menschen, die das eben, ne, jetzt gerade in Amerika tun oder halt auch hier in Deutschland tun wollen, die machen das eben nicht aus einer grundsätzlich positiven Stimmung heraus oder durch eine Menschenfreundlichkeit, sondern eben genau das Gegenteil, durch eine Menschenverachtung. Und letztendlich darf das eben, also selbst wenn wir jetzt in Zeiten, wo wir es noch vermeintlich im positiven Sinne heben wollen, müssen wir leider auch an die Zeiten denken, was ist denn, wenn plötzlich die anderen das Ruder übernehmen, dann haben die nämlich diese Register, dann erben die quasi von uns und dann nutzen die die für ihre Zwecke.
Genau. Und man hört jetzt auch ganz, ganz oft immer diesen Satz, gerade mit Blick auf Amerika von verschiedenen Menschen, Geschichte wiederholt sich tatsächlich. Und es ist mir viel zu sehr von oben herabgeguckt, weil nein, die Geschichte wiederholt sich nicht. Es gibt einfach sehr viele Idioten, die sich das abgucken, wie andere das schon geschafft haben mal. Und dann denken die, ach, versuche ich es halt mal genauso. Erschreckender ist eigentlich, dass der fehlende Widerstand wiederholt. Weil wir genau wissen, wie man das alles machen kann, und trotzdem laufen wir entweder mit oder wir gucken zu. Und das ist halt irgendwie was eigentlich nicht sein kann.
Mit Feuer spielt man nicht.
Ja, und wieder haben wir ein Thema aus dem großen Bereich Gesundheit. Das, was jetzt ja da geplant wird in Berlin, also die Koalitionsgespräche und dann das, was vermeintlich jetzt an Politik umgesetzt werden soll, hat ja unter anderem auch Auswirkungen auf die Gesundheitspolitik. Und ein Thema, was schon seit Jahren sehr, sehr stiefmütterlich behandelt wird und was auch immer wieder für Kritik sorgt, aber dann auch wieder einschläft, wo ich dann auch wieder denke, wie kann das eigentlich sein? Denn eigentlich betrifft es uns alle. Es geht nämlich um Hebammen. Wobei einige auch immer sagen, ja, das interessiert auch immer nur so lange, wie man eine braucht. Und wenn die dann quasi ihren Dienst erledigt hat, dann ist sie auch ganz schnell wieder in Vergessenheit geraten. Das darf nicht sein, denn was jetzt kommt von gewissen Hebammenverbänden, ist doch ein Hammer. Denn wenn das so stimmt, dann haben wir bald ein ganz, ganz großes oder noch ein größeres Hebammenproblem, als wir jetzt schon haben. Nur mal so zum Vergleich oder als Hintergrund für euch. Im Jahr 2024 kamen tatsächlich rund 180 Kinder mit Hilfe von freiberuflich tätigen Beleghebammen zur Welt. Also es gibt ja welche, die am Krankenhaus angestellt sind und welche, die das eben freiberuflich tun. Das entspricht also diese 180.000 Kinder ungefähr 25% aller Neugeborenen. Und jetzt gibt es eine neue Gebührenordnung der gesetzlichen Krankenkassen. Und wenn das so tatsächlich passiert, und das sieht danach aus, also weil die nämlich quasi schon verabschiedet ist, dann werden wir künftig noch weniger Hebammen haben, denn die Honorare, die eh schon ziemlich knapp sind, werden noch weiter gekürzt. Für die erste betreute Frau erhalten wir, also die Hebammen, dann 80% des vorgesehenen Honorars. Für eine zweite gleichzeitig betreute Frau nur noch 30%. Eine dritte dürfen wir maximal 60 Minuten betreuen. Ebenfalls nur mit 30% Vergütung. Kommt eine vierte Frau hinzu, arbeiten wir ohne jede Bezahlung oder müssen sie ablehnen. Die volle Verantwortung tragen wir dennoch für alle. Dann gibt es CTG-Untersuchungen, die nicht mehr finanziert werden, gewisse Erstuntersuchungen und so weiter und so fort. Ich hatte ja mal eine Hebamme hier im Podcast und die sagte mir ja auch, es kann nicht sein, dass wenn ich wirklich, und das sind Sätze, die da kriegen, also pro Patientin, das ist ein Witz, aber sie sagt, wenn ich dann irgendwo, was weiß ich, in der Großstadt bin und da mir ein Parknörchen einkassiere, habe ich in der Regel das, was ich verdient habe, während ich da geparkt habe und bei einer Kundin war, oder bei einer Patientin, dann muss ich das quasi fürs Parkknöllchen ausgeben. Das ist ja alles, das kann ja nicht sein. Und da frage ich mich, wo bleibt denn da der Aufschrei?
Allgemein, was das Gesundheitssystem angeht, es kommt ja nicht wirklich viel im Koalitionsvertrag vor. Ne? Also auch wenn wir jetzt die Pflege angucken, da stand ja so viel drin, wie wir wollen uns dafür einsetzen, dass die Pflege gestärkt wird, aber da steht halt nie wie. Und bei den Hebammen, das ist ja, wie du schon sagst, ein Drama, was sich schon ganz, ganz lange hinzieht. Also das ist auch nicht erst seit gestern. Und Kinderkliniken werden ja auch reihenweise geschlossen schon lange, weil da einfach, ja, es gilt einfach nicht als rentabel. Und deswegen interessiert sich da offensichtlich kein Politiker für. Und das finde ich ja so spannend, wenn man sich gerade anguckt, dass ganz, ganz viele reiche Länder ein Problem haben mit ihrer Geburtenrate auch. Also wir haben ganz viel, wo man die Hände über den Kopf zusammenschlägt, wie eben die schlechte Finanzierung von Hebammen, weswegen viele diesen Beruf auch gar nicht mehr ergreifen möchten. Oder eben Kinderkliniken, die Versorgung in der Region total schlecht. Und da kommen ja noch ganz, ganz viele andere Sachen drauf. Und jetzt überlegen sich ja viele Leute hier in Deutschland, aber auch in den USA zum Beispiel oder in Japan oder in der Türkei ganz aktuell, was man jetzt eigentlich für Maßnahmen ergreifen könnte, um die Geburtenrate mal wieder zu steigern, um das wieder attraktiver zu machen, dass man Kinder kriegt. So, und ich möchte jetzt kurz, wenn ich darf, mal so ein paar Sachen davon vorlesen, was die Herren der Schöpfung meistens, allerdings in den USA ist auch die ein oder andere fanatische Frau bei, sich dann so ausgedacht haben. Fangen wir mal mit Japan an, weil das die News ist am ältesten jetzt, allerdings auch nicht so alt, wie man sich das wünschen würde. Da hat sich der Kopf der konservativen Partei ausgedacht, Frauen über 25 dürfen nicht mehr heiraten. Denkt man erst, wie soll das steigern? Naja, er denkt dann eben, dass Frauen damit den Druck verspüren, auf jeden Fall vor 25 zu heiraten, weil später geht das ja gar nicht mehr. Und Frauen über 30 sollen zwangssterilisiert werden, damit sie früher Kinder kriegen, aus Angst, weil sie es ja später nicht mehr können. So, da hat er natürlich einen riesen Shitstorm für bekommen. Also das war selbst den Japanern zu viel, was ja eine sehr konservative Gesellschaft ist. Stattdessen wollen die jetzt übrigens die 4-Tage-Woche einführen, in der Tat, um eben flexibler zu sein, damit die Leute mehr Zeit für ihren Nachwuchs auch haben. Was die Türkei jetzt aktuell vorgeschlagen hat, Kaiserschnitte verbieten in Privatkliniken. Und Privatkliniken, das sind Krankenhäuser, die es da im ganzen Land gibt. Also das würde sehr, sehr viele Frauen betreffen. Also in medizinischen Notfällen ja, ansonsten gar keinen Kaiserschnitt mehr, damit Frauen schneller heilen, weil du halt, wenn du eine natürliche Geburt hast, in der Regel schneller wieder heilst und schneller wieder schwanger werden kannst. Dann kannst du wieder schneller in die Produktion gehen, sozusagen. Und was die USA vorgeschlagen hat, auch um die Geburtenrate zu steigern, ist erstens, also ich habe jetzt hier mal 4 Beispiele, in diesem Programm sind noch mehr Ideen drunter, aber das sagt schon alles über das Programm, was man wissen muss. Erstens, Menstruationszyklus-Seminare, dass Frauen aufgeklärt werden über ihren Zyklus, finde ich auch sehr spannend. Also vielleicht was sie in der Schule nicht machen, weil sie das für unchristlich halten oder so. Jedenfalls sollen Frauen über ihren Zyklus aufgeklärt werden, damit sie wissen, wann sie auf jeden Fall fruchtbar sind. Meine Hoffnung ist ja, dass die Frauen umso besser dann wissen, wann sie nicht fruchtbar sind. Dann sollen, Abtreibungen sind ja eh schon größtenteils stark eingeschränkt worden, also sind schon größtenteils verboten. Deswegen, das soll natürlich auch die Geburtenrate ankurbeln. 5.000 Euro Prämie, wenn du Mutter wirst. Und auch eine Medaille für Mütter mit vielen Kindern, du eben dann, wenn du zum Beispiel 6 Kinder oder mehr hast, so war das unter Hitler, um jetzt ein historisches Beispiel mal ranzuziehen, du eben so eine Art Mutterkreuz erhältst. Ja, Kinder für den Führer. Daran denke ich halt bei dieser Muttermedaille erstmal. Und ich weiß auch nicht, was ich mit diesem Stück Blech dann soll, was mir das bringt, aber gut. China möchte die Hürden für Eheschließungen aktuell senken. Das ist da sehr, sehr verpönt, wenn du da ein Kind hast, ohne dass du verheiratet bist. Und deswegen wollen die jetzt dafür sorgen, dass du leichter verheiratet werden kannst, aber nicht nur im Sinne von, wir erleichtern die Bürokratie, sondern eben soll das inzwischen peinlich werden, wenn Hochzeiten zu teuer sind, damit die Leute schneller heiraten und eben nicht darauf warten, dass sie sich ihre Traumhochzeit leisten können. So, das waren jetzt meine weltweiten Beispiele. Was sagst du dazu?
Ich finde es fast übergriffig, was da so passiert, beziehungsweise auch diese Parallelen, die du da zum Dritten Reich gezogen hast, die sind ja wirklich frappierend. Gut, man kann natürlich sagen, oder das verfängt ja vielleicht in einigen Bevölkerungsgruppen. Guckt mal, wenn die jetzt mal wieder mehr Familienpolitik machen, mehr Frauenpolitik im Sinne von, ne, die Frauen sollen noch wieder mehr Kinder und die Familie soll höher gestellt werden und so weiter, dann ist das doch gut. Ne? So, das kann ja umgekehrt genauso quasi ein Rattenfänger-Thema werden für die Rechten, die ja auch immer wieder sagen, ne, die Frauen sollen da sich mehr in der klassischen Frauenrolle dann auch zurechtfinden und Kindererziehung machen und so weiter und so fort, halte ich für sehr, 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 sehr schwierig. Vor allen Dingen, weil es ja dann der komplette Schwenk ins Umgekehrte wäre. Ich glaube, wir müssen einfach gucken, dass wir es schaffen, und das ist ja auch kein Phänomen nur in Deutschland, sondern generell in westlichen Industrieländern, dass wir wieder, dass das Kind haben per se kein Armutsrisiko ist und dass du eine gewisse Struktur hast, Stichwort Kitas in Unternehmen und so weiter, die es dir erlaubt, dann auch entsprechend ein Kind, ja, wie selbstverständlich einzubringen in dein Leben und du dann entsprechend auch, eben nicht Bittsteller wirst oder eben dann wirklich, meistens sind es ja dann die Frauen, die dann alleinerziehend zu einem Armutsrisiko werden. Das darf es eigentlich nicht geben. Das fängt halt dann, und da kommen wir wieder auf den Anfang dieses Beitrags hier zurück, das fängt natürlich dann auch damit an, dass wir eine Versorgungsstruktur brauchen für Frauen. Also Hebammen brauchen wir brauchen Kinderkliniken, wir brauchen generell Geld für diese Art von Medizin. Da wissen wir ja auch leider, in vielen, vielen Jahren ist da sträflich vernachlässigt und gespart worden. Da ist noch viel zu tun.
Ja, ich habe dann auch überlegt, was würde ich denn da irgendwie machen, wenn ich an der Macht wäre? Und das fand ich ganz spannend, weil alles, was mir dazu eingefallen ist, und auch ich habe in meiner Story gestern auch mal gefragt, was habt ihr für Gedanken? Und alles Sachen, die man da angehen könnte, sind alles Sachen, was unsere Regierung überhaupt nicht vorhat. Also neben der Versorgungsstruktur eben auch die stabile Betreuungsstruktur, hast du ja auch schon angesprochen. Ich finde, der Beruf Erzieherin und Erzieher muss einfach auch wieder attraktiver werden. Ist es halt leider auch nicht mehr. Bezahlbare Kita-Plätze und die natürlich auch verfügbar sind. Dann, sehr, sehr wichtiger Satz für die CDU, für Friedrich Merz und so, nicht gegen Work-Life-Balance wettern. Weil dieses Work-Life-Balance, das wird immer so dargestellt, als hätten dann alle auf einmal fürchterlich viel Freizeit. Aber viele Frauen nehmen halt so flexible Arbeitszeitmodelle auch einfach an, um Kinder und Karriere unter einen Hut zu kriegen. Also es sind jetzt weniger relaxten, sondern einfach ja beides, beidem irgendwie gerecht werden wollen. Faire Löhne. Da hat ja jetzt auch Friedrich Merz, ne, super spannend, hat ja gesagt, der Mindestlohn wäre ja weit über 13 Euro schon. Dabei liegt er gerade bei 12 Euro, ich meine 48, also auf jeden Fall unter 13 Euro. Der hat überhaupt keine Verbindung mehr zur Realität, dieser Mann. Also richtig peinlich, da glaubt man echt, diese Basics, die Politiker drauf haben sollten, selbst die haben die nicht mehr drauf heutzutage. Ja, und jetzt wird ja eigentlich über einen Mindestlohn von 15 Euro gesprochen, der jetzt, obwohl ja die SPD das ja auch durchziehen wollte, steht ja jetzt doch wieder zur Debatte. Ja, und dann haben mir halt ein paar Leute auf meine Story dann noch geantwortet, ja, es ist halt auch hier Thema Klimawandel, Dürren, Kriege weltweit. Und da muss ich sagen, ja, und im Koalitionsvertrag steht auch nichts zum Thema Klimawandel. Also alles Themen, die halt wirklich zukunftsrelevant sind und über die sich ganz viele Menschen dann Gedanken machen, bevor sie ein Kind in die Welt setzen. Es wird halt nicht aufgegriffen. Was soll ich mir denn dann von 5.000 Euro, ich glaube, ich habe auch Euro eben gesagt, in den USA war natürlich 5.000 Dollar Prämie für ein Kind. Was soll ich mir denn davon dann kaufen, wenn der Rest scheiße ist?
Ja, vor allen Dingen gerade in Amerika ist ja gerade die Ausbildung des Kindes so teuer, ne, weil du dann entsprechend noch Schulgeld und an der Uni und so weiter noch zahlen musst. Also du kannst ja richtig Eigenheime in dieses Kind investieren, alleine was Bildung angeht.
So, dazu aber noch kurz, Mütter sollen noch irgendwie 30% aller Stipendien kriegen oder sowas, habe ich noch gelesen.
Ist klar. Also wie gesagt, das ist alles wieder so scheiße durchdacht. Diese ganzen rechtsextremen, rechtsradikalen A-Löcher auf Deutsch gesagt, malen sich echt so ein bisschen die Welt, wie sie ihnen gefällt. Und das hat leider mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Genauso auch wie Herr Merz ja sagt, wir müssen jetzt alle mehr arbeiten und auch mal jetzt hier nicht nur so faul und so. Gleichzeitig, ne, wie du sagst, Work-Life-Balance ist bei denen so ein Buh-Wort. Aber wie soll es denn gehen? Also ich meine, wir sollen alle mehr arbeiten, sind schon weniger, weil wir demografisch weniger sind. Und dann aber bitteschön, die Familie soll noch mehr Kinder kriegen. Entsprechend, wo wollen wir die denn unterbringen? Aha, die Frau muss zu Hause bleiben. Aha, keine Struktur, also wieder weniger Wachstum. Also wirklich, kommt in der Realität an und verrennt euch da nicht in euren rechtsextremen, rechtsradikalen Weltbildern.
Ja, genau. Und wenn du die ganzen Frauen dann auch wieder aus dem Arbeitsmarkt rausziehst, wo soll denn dann bitte irgendwie das Wirtschaftswachstum von Herrn Merz herkommen?
Ja, man muss, und daran sieht man wieder, dass diese ganzen CDUler und so weiter gar keine Ahnung von Wirtschaft haben. Man muss wirklich bei der Basis beginnen. Es ist wie beim Hausbau. Wenn du ein Haus bauen möchtest und nicht beim Fundament anfängst, kannst du das ganze Haus in eine Tonne kloppen. Ich habe bei Herrn Merz den Eindruck, der versucht jetzt gerade ein bisschen am Dach zu flicken und so ein bisschen an den Fenstern putzen möchte. Aber das Fundament ist eben zum Beispiel die Hebammenversorgung, die Kinderversorgung, alle diese Dinge, die überhaupt erst ermöglichen, dass man da was drauf aufbaut. Und daran muss gedacht werden. Und das muss auch in so einem Koalitionsvertrag stehen. Und das ist eigentlich das viel wichtigere Thema als das, was die sich da gerade alle so reinfantasieren mit ihrem scheiß Migrationsthema.
Das sowieso.
Ich möchte vielleicht noch ergänzen, dass die Hebammen tatsächlich jetzt an vielen Stellen natürlich dagegen protestieren. Es gibt unter anderem eine Petition bei Open Petition für den Erhalt einer sicheren individuellen Geburtshilfe. Stoppt den neuen Hebammenhilfevertrag. Leider bislang erst knapp 8.000 Unterschriften. Vielleicht unterschreibt ihr da auch, denn wie gesagt, das ist tatsächlich eine Sache, die im Ausmaß, glaube ich, vielen noch gar nicht bewusst ist. Und da müssen wir was tun. Wir nehmen ja hier über eine Technik auf, wo man im Vorfeld immer einen Namen eingeben soll. Und ich habe tatsächlich jetzt einen Namen eingegeben, den ich bis vor wenigen Tagen noch gar nicht kannte, den mir Frau Müller beigebracht hat, beziehungsweise der Schauspieler dazu, war mir kein Begriff. Wie heißt er jetzt noch? Petro
Pascal, bei Game of Thrones mitgespielt, aktuell bei The Last of Us, was bestimmt sehr viele sich angucken. Also, und in der tollen Apple-Werbung aktuell zu sehen.
Okay, also all das ist mir, wie gesagt, verwehrt geblieben. Und dann wurde mir gesagt, dass dieser Typ so unheimlich toll sei, weil er auch so toll bei Frauen ankommt. Und dann habe ich mir das mal ein bisschen angeguckt und habe auch gedacht so, also ich weiß nicht, was da los ist und ich mache mich da jetzt auch bestimmt sehr unbeliebt, weil, wie gesagt, viele mögen den und finden ihn total super, aber ich finde den so langweilig, so durchschnittlich, so.
Ich erkläre dir das sehr gerne mal.
Ja.
Erstens, kein dämliches Männlichkeitsgehabe. Zweitens, der wirkt immer so, als hätte er einfach eine unheimlich gute Zeit, ist immer sehr gut gelaunt, lacht sehr viel. Drittens hat er eine Schwester, eine Trans-Schwester, die er sehr, sehr unterstützt, die er auch schon mal mit auf den roten Teppich genommen hat und sehr nett mit ihr umgeht und hat jetzt auch auf irgendeiner Premiere, ich glaube Save the Dolls oder sowas, auf dem T-Shirt drauf gehabt. Also er macht sich sehr, sehr stark für Minderheiten, ist einfach so, wie es wird. Achso, und viertens, auch mit allen weiblichen Stars, mit denen man ihn so interagieren sieht, das sieht alles immer unheimlich respektvoll aus und sehr, sehr sympathisch. Also ich glaube, das ist einfach sehr vielen Frauen inzwischen wahnsinnig viel wert, sowas zu sehen.
Das ist alles also nachvollziehbar, ja. Das hat sich mir allerdings nicht erschlossen, als ich ihn jetzt so quasi im Rahmen meiner Google-Recherche so wahrgenommen habe. Wie gesagt, ich finde, sein Gesicht ist relativ durchschnittlich. Ich finde ihn jetzt auch nicht sonderlich charismatisch. Aber gut, die Geschmäcker sind verschieden. Ich habe jetzt nur wieder was gelernt über Frauen. Genauso wie ich ja auch vor wenigen Monaten gelernt habe, dass dieser Typ aus dieser, was war das für eine Reklame? You Don't Owe Me, war jedenfalls die Musik dazu.
Calvin Klein?
Genau, auch so ein Typ, wo ich denke, was war da jetzt?
Let me do my research.
Warte. Yes, yes, yes.
Jeremy Allen White, meinst du? Genau. Also der ist halt sehr bekannt aus verschiedenen Serien, auch aus prämierten Serien übrigens. Das sind halt Sachen, die du dir halt nie anguckst, so. Herr Raschke ist sehr großer Tatort-Fan.
Entschuldigung, also man muss dazu sagen, ich habe mit einem lieben Freund viele, viele Jahre mich immer sonntags getroffen, weil wir uns sonst nie treffen oder an vielen Sonntagen getroffen und dann meistens abends und dann haben wir zusammen Tatort geguckt. Das war jetzt, also mir persönlich gibt das jetzt nicht so viel, vor allem dieser scheiß Münster-Tatort, nicht, ey, ganz ehrlich, das ist so eine, egal. Aber ich weiß, dass Frau Müller umgekehrt sehr cineastisch aktiv ist, vor allen Dingen auch vor den Oscar-Premieren dann immer so wirklich in einer Art ja, Woman-Splaining dann aufgeht und dann irgendwie erklärt, als wüsste sie alles schon und wer da entsprechend nominiert und bla 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 und Premiere. Lange Rede, kurzer Sinn, das sind für mich Welten, die sich mir nicht erschließen. Ich nehme sie wahr, ich toleriere, dass sie da sind, aber ich habe da keinen Zugang.
Ja, es ist sehr nett, dass du das tolerierst. Wir bedanken uns dafür. Ich würde sagen, wir beenden jetzt die Folge. Was ist das für ein Outro?
So. Ja. Ihr könnt ja mal alle in die Kommentare oder was auch immer schreiben, wie ihr Petro Pascal findet oder ob ihr überhaupt wisst, wer das ist. So.
Boah, das würde mich sehr wundern, wenn nicht. Okay, ich wünsche allen eine schöne Woche.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Rissel. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin.
Und ich beglückwünsche auch an dieser Stelle Petro Pascal zu seinem großen Erfolg.
Er wird sich sehr bedanken.